Deutschlandfunk Kultur Literatur
mit René Agiger. Manche sprechen von einem neuen Historikerstreit, aber vielleicht ist das Wort viel zu harmlos. Vielleicht sind es eher Kämpfe, die die deutsche Öffentlichkeit seit etwa 2 Jahren erlebt, und zwar Kämpfe um Erinnerung, um Erinnerungskultur, um Erinnerungspolitik. Da trat kürzlich der führende Palästinenser-Funktionär Mahmoud Abbas in Berlin auf, Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz. Er fantasiert von vermeintlichen Holocausts im Plural, die Israel an Palästinensern verübe, und ganz Deutschland empört sich darüber zu Recht. Nicht wenige Kommentatoren erinnerten daran, dass der Holocaust einzigartig gewesen ist. Manche nennen die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis auch unvergleichbar. In einer anderen politischen Debatte allerdings, der über den Krieg in der Ukraine, da hagelt es historische Vergleiche mit der Zeit des Nationalsozialismus. Nur der markanteste dieser vielen Vergleiche ist der von Putin mit Hitler. Manchmal mit vielen Worten, manchmal mit nur diesem einen Schlagwort, Putler. Die Lage der Erinnerungskämpfe ist nicht leicht zu überschauen. Wir wollen sie in dieser Stunde ein bisschen sortierend besprechen, und zwar mit Wulf Kannsteiner. Wulf Kannsteiner ist nicht nur Historiker, er ist auch Geschichtstheoretiker und erforscht Erinnerung, Gedächtnis, Memory Studies heißt seine akademische Disziplin. Seit vielen Jahren forscht er daran, viele Veröffentlichungen. Er lehrt in Aarhus in Dänemark und jetzt ist er zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Wulf Kannsteiner.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann wollen wir mal versuchen, da Ordnung in die Erinnerungswelt zu bringen.
Ja, genau. Bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht ganz kurz nachgefragt. Memory Studies ist ein englisches Wort. Wie übersetzt man das auf Deutsch, Ihr Feld?
Man könnte das durchaus Erinnerungsstudien nennen, aber es gibt da eigentlich kein gutes deutsches Pendant. Auch deshalb benutzen wir den Begriff Memory Studies, ein sehr interdisziplinär aufgestelltes Feld, ein Feld, was sehr international, sehr transnational ist und was jetzt seit 20 Jahren wächst und gedeiht.
Und wenn ich jetzt gerade in meinen wenigen Sätzen zur Einleitung zum einen aufgerufen habe, die Singularität, die Einzigartigkeit des Holocaust einerseits und andererseits diese Masse an historischen Vergleichen, die es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gibt. Stellt sich Ihnen das Feld auch so unübersichtlich dar, so auf den ersten Blick erstmal widersprüchlich und jedenfalls scharf umkämpft, oder können Sie das gar nicht nachvollziehen, diese kleine Skizze?
Die Skizze kann ich nachvollziehen, aber aus der Perspektive der Memory Studies sind viele von diesen Entwicklungen nicht verwunderlich, weil in den Memory Studies ist es eigentlich ein Axiom, dass Erinnerung, also soziale Erinnerung, dann, wenn sich Gesellschaften erinnern, wenn sich Gesellschaften positionieren, wenn Gesellschaften Identitäten schaffen, dass es immer um Politik geht, dass es immer um Strategie geht, dass es immer um Ziele geht. Und deshalb ist der Kampf um die Erinnerung in alle kollektiven Erinnerungsprozesse eingeschrieben. Und es ist nicht verwunderlich, dass dieser Kampf auch jetzt, auch gerade in diesem Moment, besonders intensiv geführt wird, weil die Gesellschaften Europas, aber auch die Gesellschaft Deutschlands erheblichen Positionierungsbedarf hat. Deshalb verwundert mich das eigentlich überhaupt nicht.
Vielleicht versuchen wir in unserem ersten Blick mal rauszukriegen oder zumindest einzukreisen, was das Besondere ist an den gegenwärtigen Kämpfen. Denn es ist ja nicht so, dass das erste Mal über deutsche Vergangenheit gestritten wird, ohnehin nicht das erste Mal, dass über Erinnerung gestritten wird, das ist klar. Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel deutsche Vergangenheit im Sinne von NS-Vergangenheit bleiben, dann gibt es ja auch eine ganze Geschichte von Auseinandersetzungen darüber. Mhm. Also wenn man jetzt nur mal die 2, 3 bekanntesten vielleicht aufruft, der sogenannte Historikerstreit von 1986, ja. Die Frage, ist die Vernichtung der europäischen Juden einzigartig gewesen? Anderes Beispiel, vielleicht noch besser in Erinnerung, der Streit um das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Man hat dann und wann über Reden von Einzelnen gesprochen, Martin Walser beispielsweise, oder über die Rolle der Wehrmacht während der nationalsozialistischen Kriegsführungen. Und jetzt, was ist aber jetzt an der Lage das Besondere aus Ihrer Sicht, wenn nochmal die Frage nach der Einzigartigkeit diskutiert wird?
Also die Kämpfe, die Sie angesprochen haben, das waren die Kämpfe, die gekämpft wurden und gekämpft werden mussten bei der Durchsetzung, der ganz wichtigen Durchsetzung einer klaren Interpretation des Holocaust als ein einzigartiges Verbrechen. Und dieses Diktum, diese Interpretation war ungemein wichtig für das Durchsetzen einer selbstkritischen Erinnerung erst in der Bundesrepublik und dann im Vereinigten Deutschland. Also zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel meiner Überzeugung nach das Diktum, dass es sich hier um einzigartige Verbrechen handelt, ein Fundament für diese selbstkritische Erinnerung. Ich glaube, ohne diese Überzeugung, dass das Verbrechen einzigartig war, hätte es wahrscheinlich die Durchsetzung dieses Paradigmas nicht gegeben. Nun muss ich aber sofort hinzufügen, ich setze jetzt die Kappe des Geschichtstheoretikers auf, dass Einzigartigkeit eben kein Faktum ist. Es ist keine Tatsache. Es ist ein ausgesprochen komplexes Konstrukt, weil Einzigartigkeit beinhaltet, dass ein Massenverbrechen mit ganz vielen anderen Massenverbrechen verglichen wird und dass man dann zu dem Schluss kommt, hier gibt es einzigartige Charakteristika. Aber diese Einzigartigkeit basiert auf Vergleichskriterien und die sind nicht allgemeingültig. Darüber gibt es keinen Konsens.
Wenn Sie gerade die Kappe des Geschichtstheoretikers aufgesetzt haben, dann spreche ich mit der Kappe des neugierig fragenden Moderators oder des sich orientieren wollenden Moderators. Was bedeutet denn das Wort Einzigartigkeit in diesem Zusammenhang überhaupt? Denn man könnte ja auch denken, dass jedes historische Ereignis überhaupt einzigartig ist. Man könnte auf der anderen Seite auch denken, dass das Wort einzigartig vor allem etwas Wertendes hat.
Genau. Genau das ist die Spannbreite des Begriffes. Auf der einen Seite der Versuch, Einzigartigkeit als Faktum zu definieren. Auf der anderen Seite natürlich immer auch die Tatsache, dass Einzigartigkeit auch ein Kampfbegriff ist. Und das gilt beides. Da lässt sich letztendlich auch kein Konsens herstellen. Also wenn wir mal in die Definition, in die geschichtswissenschaftliche Definition von Einzigartigkeit einsteigen wollen, dann heißt es zum Beispiel, könnte man anführen, eine Definition, die jetzt auch noch in den letzten Monaten angeführt worden ist. Der Holocaust ist einzigartig aufgrund der Reichweite des Verbrechens europaweit. Er ist einzigartig im Hinblick auf, wie viele verschiedene Tätergruppen es gegeben hat. Er ist einzigartig im Hinblick auf die Dynamik dieses Verbrechens, der unbedingte Vernichtungswillen der nationalsozialistischen Führung und der nationalsozialistischen Täter. Das sind alles plausible Kriterien. Aber man kann natürlich auch andere Kriterien anlegen an diese Frage. Man kann einfach zum Beispiel fragen nach der Zahl der Opfer. Man könnte fragen nach dem Prozentzahl der Bevölkerung, die diesem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und dann gibt es andere Verbrechen, die aus diesen Perspektiven, nach diesen anderen Kriterien eben auch einzigartig sind. Wenn wir die Frage stellen, welches Massenverbrechen in der Geschichte hat die meisten Opfer gefordert, dann ist es nicht der Holocaust. Dann ist wahrscheinlich Maos großer Sprung vorwärts, ist dann wahrscheinlich das Massenverbrechen mit der größten Menge an Opfern. Wenn man das Kriterium anlegt, welche kriminelle Führung hat den größten Teil der eigenen Bevölkerung ermordet, dann ist wahrscheinlich Kambodscha der Fall, der da in den Fokus gerät. Diese Kriterien sind verhandelbar. Die sind nicht gegeben. Sie können sich verändern, müssen sich verändern. Deshalb gibt es kein Faktum. Das sozusagen als Ausgangspunkt. Ja. Das heißt aber dann auch, dass die Frage, was bedeutet dieses Ereignis, was bedeutet ein Massenverbrechen, was bedeutet es für uns heute, immer auch Ausdruck der Verhandlung ist, immer Ausdruck des Streites, immer verhandelt werden muss. Und hier stellt sich dann tatsächlich die Frage, welche Absicht, welche erinnerungspolitische Absicht verbindet sich denn mit der Aussage der Einzigartigkeit? Und hier kann man durchaus kritisch sein. Hier kann man durchaus sagen, dass Einzigartigkeit Dialog vielleicht oft verhindert und nicht erleichtert.
Ja, jetzt ist es ja so, dass in den letzten 1, 2, vielleicht auch 3 oder 5 Jahren in diesem Zusammenhang immer wieder betont wird, dass die Erinnerung an die Vergangenheit des Kolonialismus in Europa mehr in den Vordergrund rückt, nicht zuletzt in Deutschland mehr in den Vordergrund rückt, als es mal der Fall gewesen ist. Und genau in diesem Zusammenhang, so wird gesagt, gerate die Einzigartigkeit des Holocaust unter Druck. Ist das der Zusammenhang, den Sie auch machen würden? Oder wie hängen diese beiden Themen eigentlich zusammen? Warum gibt es diesen Satz, dass da überhaupt irgendwas verglichen werden müsse, obwohl das doch offenkundig vollkommen unterschiedlich strukturierte, man möchte gar nicht so richtig sagen Ereignisse, sondern eigentlich Epochen sind?
Menschen können in ihrer, wenn sie Erinnerung schaffen, für sich, für ihresgleichen, für die Gruppen, mit denen sie sich identifizieren, müssen vergleichen. Wir müssen immer vergleichen. Wir vergleichen alles, was passiert. Wir versuchen, den Krieg in der Ukraine zu begreifen, indem wir ihn vergleichen.
Und also dann der Mensch als vergleichendes Tier.
Genau, Menschen als ein Erinnerungstier und ein Erinnerungstier, was immer auf den Vergleich angewiesen ist. Und dann kann man zu dem Schlussfolgerung kommen, das ist ein guter Vergleich, ein schlechter Vergleich, ein Vergleich, der uns weiterbringt oder ein Vergleich, der uns nicht weiterbringt. Und das ist ein unheimlich dynamisches Feld, das sich ständig verändert. Ich will das mal auf einen Punkt bringen, die Frage dieser Einzigartigkeit, wenn man das als negativ, eben wenn man es kritisieren möchte, als Erinnerungsort. Ich will verweisen auf den amerikanischen Historiker Peter Novick, der in seinem Buch Ende der 90er Jahre, 98, über Holocaust-Erinnerung in Amerika, da hat er einen sehr denkwürdigen Satz geschrieben, in dem er geschrieben hat, dieses Diktum der Einzigartigkeit, das müssen viele Menschen als beleidigend empfinden. Weil in diesem Ausdruck, in diesem Satz kommt auch zum Ausdruck, unsere Katastrophe im Gegensatz zu euren Katastrophen ist einzigartig. Unsere Katastrophe im Gegensatz zu euren Katastrophen ist unverständlich. Unsere Katastrophe im Gegensatz zu euren Katastrophen ist nicht darstellbar. Also er hat behauptet, dass hier in die Einzigartigkeit sehr, sehr oft eingeschrieben ist eine Hierarchisierung.
Das Buch ist, wie Sie schon gesagt haben, um 2000 entstanden und Peter Novick, wenn ich mich richtig erinnere, Sie müssen mich korrigieren, hat auch einen jüdischen Familienhintergrund, nicht wahr? Also amerikanisch-jüdischen Familienhintergrund. Wie ist das Buch damals um 2000 aufgenommen worden?
Naja, schon als eine Kritik, eine zutreffende Kritik der amerikanischen Erinnerungskultur und sicherlich auch als eine harsche Kritik der Singularitätsthese, aber eben auch eine Kritik, die von anderer Seite dann als Öffnung wahrgenommen worden ist und eben auch als eine Anerkennung, dass alle diese Setzungen, alle erinnerungspolitischen Interventionen haben strategische Absichten. Es gibt in dem Sinne keine neutrale Erinnerungskultur, es gibt keine reine Erinnerungskultur. Erinnerungskultur ist immer politisch, hat deshalb auch immer politische Ziele.
Jetzt ist es so, dass kürzlich vor einem Jahr ungefähr der australische Historiker und Genozidforscher Dirk Moses einen relativ kompakten Text geschrieben hat mit dem Titel Der Katechismus der Deutschen und hat ja in Artikelform versucht, die Erinnerungskultur der Deutschen zu kritisieren. Jedenfalls Moses versucht, die deutsche Erinnerungskultur in ihrer gegenwärtigen Form kritisch in den Blick zu nehmen und ist dafür enorm unter Feuer genommen worden. Können Sie das erklären, dass das so viel mehr Aufsehen und auch Empörung ausgelöst hat als ein Buch wie von Peter Novick vor 20 Jahren?
Ja, die Erinnerungslandschaft hat sich verändert. Das hat viele Gründe, das hat mediale Gründe, das hat generationelle Gründe, das hat politische Gründe, das hat mit Einwanderung zu tun. Und ich glaube, eine der ganz entscheidenden Fragen ist die Sie auch schon angesprochen haben, das Verhältnis zwischen Holocaust-Erinnerung und Erinnerung an andere Massenverbrechen, zum Beispiel die Verbrechen des Kolonialismus, werfen jetzt erneut wieder die Frage auf, wie diese verschiedenen Ereignisse erinnerungspolitisch in einen Zusammenhang gebracht werden können. Und dabei ist tatsächlich das Diktum der Einzigartigkeit, das für die deutsche Gesellschaft ein Axiom ist, das für die deutsche Gesellschaft ein Fundament der deutschen Identität, der selbstkritischen deutschen Identität ist. Dieses Diktum steht tatsächlich jetzt zur Diskussion, wird in Frage gestellt und wird in Frage gestellt als unter Umständen antidemokratisch. Das Interessante der jetzigen Situation, diese Verwerfung, die gerade stattfinden, die sind deshalb so spannend, weil sich auftut ein Unterschied in der Diskussion, gerade im deutschen Feuilleton, will ich sagen, und der Interpretation von Massenverbrechen, auch des Holocaust, wie er im westlichen Ausland oft betrieben wird. Eine interessante Trennung tut sich auf. Die ist verständlich, aber auch beunruhigend. Die Dinge, die zum Beispiel Dirk Moses gesagt hat, in einer sehr provokativen Art und Weise.
Bei Moses will ich ganz kurz in Erinnerung rufen, der markiert zum Beispiel den Satz oder den Gedanken, den Sie gerade auch schon genannt haben, nämlich, dass die Erinnerung an den Holocaust zur deutschen Staatsraison, zur deutschen Identität oder so gehören. Zählt er zu so etwas wie Katechismus oder aber auch die Interpretation des Holocaust als Massenmord, der um seiner selbst willen geschehen ist oder einfach aus eliminatorischem, aus Vernichtungsantisemitismus heraus. Das sind doch zwei Punkte, von denen kann man sagen, sie sind gut und richtig. Also was gibt es daran zu kritisieren? Was wäre gewonnen, wenn man das kritisierte?
Die Frage ist, ob Holocaust-Erinnerung geeignet ist für die Gegenwart der deutschen Einwanderungsgesellschaft, für die Gegenwart der Europa als Einwanderungskontinent, oder ob es eine Erinnerung ist, die für die Zukunft einer toleranten, demokratischen Gesellschaft, die sich stark und schnell verändert, unter Umständen nicht besonders geeignet ist. Es kann sein, dass die Einzigartigkeit des Holocaust in den 70er, 80er, 90er Jahren eine ungemein progressive Erinnerungsstrategie war, aber dass sie jetzt eine Erinnerungsstrategie sein könnte, die der Integration von Menschen aus Afrika, aus dem Mittleren Osten nicht besonders förderlich ist. Nicht in der Form, nicht mit der klaren Diktum der Einzigartigkeit, wie es in Deutschland oft definiert wird.
Ich glaube zu verstehen, ich muss trotzdem ein bisschen naiv nachfragen. Die Geschichte bleibt doch die Geschichte. Die Geschichte dieser 12 Jahre hat sich ja nicht geändert in der Zwischenzeit. Warum sollte man da anders drauf gucken?
Weil sich die Gesellschaft verändert. Holocaust-Gedenken hat sich zu einem Zeitpunkt erst in der westdeutschen Gesellschaft gebildet, in der diese Gesellschaft sehr homogen war, in der diese Gesellschaft, banal gesagt, sehr weiß war und in der diese Gesellschaft es geschafft hat, und das ist eine ganz erstaunliche Leistung, in der diese Gesellschaft es geschafft hat, sich der Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern als zur eigenen Gesellschaft zugehörig. Im Nachhinein wurden diese Opfer symbolisch wieder eingegliedert in die Gesellschaft. Das ist eine ganz erhebliche Leistung, weil damit verbunden ist auch die radikale Abkehrung von nationalsozialistischer Ideologie zum Beispiel. Also das ist eine der ganz großen Leistungen nach 1945 in der Erinnerungskultur weltweit.
Aber eine Leistung, die, glaube ich, so verstehe ich sie jetzt auch, eigentlich erst im Laufe der 80er Jahre so richtig Raum gegriffen hat. Und interessanterweise ist in den 80er Jahren nicht nur dies passiert, dass diese Art von Erinnerungskultur allmählich zu einem Konsens sich hat entwickeln können, auch über Deutschland hinaus, sondern eigentlich hat in der Zeit ja die harte historische Forschung in den Nationalsozialismus eigentlich erst so richtig begonnen, dass man da detaillierter Fakten erforscht hat, erst recht auf so lokaler Ebene. Aber vielleicht können Sie ganz kurz skizzieren, was war denn vorher, wie ist man vorher umgegangen mit der Erinnerung an die NS-Zeit?
In vieler Hinsicht gab es eben die Interpretationskämpfe vorher auch schon. Es gab sicherlich auch schon selbstkritische Stimmen im Nachkriegs, gerade im Westen, aber Stimmen, die sich nicht durchgesetzt hatten. Die Durchsetzung dieser Stimmen sind vielen Zufällen auch geschuldet. Also zum Beispiel auch dem Zufall, dass es 1979 dieses Medienereignis in Deutschland gab, die Fernsehserie Holocaust, die eine Welle von selbstkritischen Gefühlen ausgelöst hat unter den Zuschauern. Natürlich war diese Welle auch medial vorbereitet durch selbstkritische Diskurse, zum Beispiel infolge der Studentenbewegung. Also es hat lange Definitionskämpfe gegeben. Es schuldet dann der Diskussion, der Auseinandersetzung, der Politisierung, der Akzeptanz dann auch von Seiten des Staates, zum Beispiel Richard von Weizsäckers Akzeptanz von Holocaust-Erinnerung im Kontext des 40. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges, indem er die jüdischen Opfer in den Mittelpunkt auch ganz offiziell der deutschen Erinnerung gerückt hat. Aber was man kritisch vielleicht aus heutiger Perspektive sagen kann, was aber überhaupt nicht erstaunlich ist, dass diese Erinnerung, die sich die Bundesrepublik geschaffen hat, sehr weiß war. Die Opfer, denen gedacht worden ist, die sind als von dem weißen Kollektiv der Bundesrepublik auch als weiße Opfer konstruiert worden. Das ist nicht erstaunlich, das ist völlig normal. Aber genau dieses Element ist vielleicht heute eher ein Problem oder wird ein Problem werden oder könnte ein Problem werden.
Sie haben jetzt diese Fernsehserie nochmal in Erinnerung gerufen. Ist es richtig, dass sie einfach eine enorme Bedeutung gehabt hat, Ende der 70er Jahre?
Ja, also als Erinnerungshistoriker, der ich bin, ist die Fernsehserie der Grund, warum wir hier sitzen. Wir würden hier weder sitzen und über Holocaust reden, noch würde es das Feld der Memory Studies so geben, wie es das heute gibt, wenn es dieses Medienereignis nicht gegeben hätte. Ein Medienereignis, was ganz erstaunliche Folgen gehabt hat. Es ist toll, wenn man heute in die Archive geht und heute noch die Zuschriften liest. Zehntausende von Reaktionen von Zuschauer und Zuschauerinnen, die bestürzt waren, wo viele Menschen vielleicht zum ersten Mal erkannt haben, das, was Deutschland angerichtet hat im Zweiten Weltkrieg, wie viele Menschen gelitten haben, welche Gewaltexplosion das Dritte Reich war. Diese Erkenntnis führt dann zu der Institutionalisierung der selbstkritischen Erinnerung erst in Deutschland und dann auch in Europa.
Und was macht diese Institutionalisierung? Tatsächlich, jetzt haben Sie diese Fernsehserie aufgerufen, Sie haben daran erinnert, dass es ja auch ein Kampf in gewisser Weise von unten gewesen sein muss, überhaupt sowas wie Erinnerungskultur in Deutschland, selbstkritische Erinnerungskultur aufzubauen. Heute gibt es im Zentrum der deutschen Hauptstadt ein Holocaust-Mahnmal, es gibt einen Gedenktag am 27. Januar und viele andere Sachen mehr, offizielle Routinen, Gedenkroutinen. Was macht das mit Erinnerungskultur, dass sie, wie Dirk Moses vielleicht sagen würde, verstaatlicht ist?
Es nimmt ihr eventuell die Dynamik, es nimmt ihr unter Umständen auch die selbstkritische Komponente. Weil dieser Kultur zunehmend eingeschrieben, und das lässt sich auch gar nicht verhindern, so funktioniert Erinnerung, ist auch ein Element der Selbstzufriedenheit. Die Kultur, Erinnerungskultur, die dann in den 80er Jahren entstand, in den 90er Jahren institutionalisiert worden ist, die war am Anfang sehr selbstkritisch, die war sehr verstörend für viele Menschen und wurde aber dann zunehmend auch eine Leitlinie der Erinnerung, auch eine Leitlinie für positive Selbstdefinition. Die positive Selbstdefinition von Deutschland als ein sehr selbstkritisches Land, als das Land, was sehr erfolgreich selbstkritisch mit seiner sehr problematischen Vergangenheit umgehen konnte.
Also kann man sagen, als Bestandteil des Patriotismus?
Als Bestandteil einer positiven Identität, als Bestandteil eines gewissen Stolzes auf eine politische Kultur.
Und das mithilfe einer monströsen Geschichte.
Genau. Und das ist auch normal. So funktioniert kollektive Erinnerung. Kollektive Erinnerung will hin zu einem positiven Selbstbild. Auch das ist der kollektiven Erinnerung eingeschrieben. Kollektive sind verstört oder können verstört sein über sich selber und können sich auch an ihre Katastrophen verstörend erinnern. Aber das ist eine Phase. Diese Phase geht dann auch hin in eine Phase der positiven Erinnerung, auch über sehr negative Ereignisse.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Erinnerung an den Holocaust, die sei von den Deutschen so konstruiert worden, dass die Opfer weiß gewesen seien.
Rasse und Rassismus ist eine kulturelle Konstruktion. Und deshalb ist das natürlich einerseits ein verständliches Konstrukt, aber auch ein vielleicht im heutigen Kontext problematisches Konstrukt. Wenn man zum Beispiel auf die Fernsehserie schaut, ja, dann handelt es sich bei den Juden in der Fernsehserie um weiße Mittelschichtsmenschen, mit denen man sich unheimlich gut identifizieren kann. Das war auch ein Grund für den Erfolg. Die Serie war sehr, sehr gut gemacht mit tollen Schauspielerinnen. Also in dem Sinne, dass das ein Wir ist, die bundesrepublikanische Gesellschaft annimmt in den 80er Jahren, das war auch Teil des Erfolges. Aber das heißt eben auch, dass es hier um eine Gesellschaft geht, die sich eben auch als weiß wahrnimmt, als weiß definiert und mittlerweile Holocaust-Gedenken in einer Gesellschaft existiert oder neu erfunden werden muss, die so nicht mehr aussieht. Und dann stellt sich die ganz große Frage, und das ist eine heikle Frage, auf die wir noch keine richtige Antwort haben. Wie genau ist denn das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Rassismus? Einerseits ist Antisemitismus ein Rassismus. Für die Nationalsozialisten war Antisemitismus Rassismus. Sie hatten eine rassistische Vorstellung vom Juden und der Bedrohung, die von Juden ausgeht. Und in dem Sinne sind diese Vorurteile eigentlich sehr, sehr ähnlich. Aber andererseits hat sich eben in der Geschichte der Holocaust-Erinnerung Bilder sind konstruiert worden, die jetzt nicht so einfach in Verbindung gebracht werden können, vielleicht mit anderen Rassismen. Und deshalb ist Holocaust-Erinnerung vielleicht auch nicht so toll geeignet, wie sie jetzt existiert, um anderen Rassismen vorzubeugen, die eben in Europa und in der deutschen Gesellschaft auch grassieren und die dringend bekämpft werden müssen. Genauso dringend, wie Antisemitismus weiter bekämpft werden muss. Es könnte doch sein, dass die Alleinstellung des Antisemitismus eben in Deutschland auch ganz viel damit zu tun hat, dass der Holocaust als einzigartig wahrgenommen wird. Ja? Historisch gesehen ist Antisemitismus für die deutsche Gesellschaft ein besonderes Problem. Historisch gesehen ist Antisemitismus und die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland eine besondere Aufgabe. Aber in der Gegenwart und in der Zukunft könnte es sein, dass die deutsche Gesellschaft sich mindestens genauso viel mit anderen Vorurteilen beschäftigen muss und dass auch die Zukunft Deutschlands als Einwanderungsland davon abhängt, wie effektiv andere Vorurteile bekämpft werden können. Stellt sich die ganz pragmatische Frage, wie kann Holocaust-Erinnerung und der Kampf gegen Antisemitismus dabei helfen, den Kampf gegen andere Rassismen auch voranzubringen?
Ja, das verstehe ich. Sie haben sowas Ähnliches gerade schon mal gesagt. Ich muss da nochmal nachfragen. Also das klingt fast schon so, als könnte man sich seine Erinnerung relativ frei aussuchen. Also als würde man sich ein politisches Ziel setzen oder ein moralisches Ziel setzen. Das ist dann irgendwo abtragbar oder zu verorten oder so. Man überlegt sich, wie komme ich da hin, und danach richtet man seine Erinnerung aus. Verstehe ich Sie da richtig? Und falls ich Sie richtig verstehe, wie geht das zu, obwohl doch die Geschichte bleibt?
Naja, die Geschichte ist immer für Interpretation offen. Die Geschichte erzählt uns nicht, wie wir sie zu interpretieren haben. Die Geschichte sagt uns nicht, welche Narrative und welche Bilder wir aus der Geschichte auswählen sollen. Und sie sagt uns auch nicht, sie schreibt uns auch nicht vor, welche großen Interpretationszusammenhänge wir mit Hilfe dieser Geschichte bilden sollen.
Aber gibt es nicht Grenzen? Grenzen durch Zahlen, Grenzen durch Quellen. Es gibt dieses schöne Wort vom Vetorecht der Quellen.
Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Geschichtswissenschaft und der Erinnerung, der kollektiven Erinnerung. In der Geschichtswissenschaft zählt natürlich das Vetorecht der Quellen. Die Geschichtswissenschaft versucht auch, die Vergangenheit aus ihrer eigenen Perspektive heraus zu begreifen und ist da in der Hinsicht auch anders als andere Wissenschaften, die sich mit Vergangenem beschäftigen. Aber kollektive Erinnerung und Erinnerungskultur bemisst sich und orientiert sich an der Gegenwart und an der Zukunft und muss sich auch daran messen lassen. Erinnerungskultur muss sich daran messen lassen, wie weit die Erinnerung den Zielen, den Vorgaben einer Gesellschaft dient oder nicht. Erinnerungskultur meiner Ansicht nach, und das werden auch viele von meinen Kolleginnen diese Annahme nicht teilen, ist Instrument. Es dient für uns dazu, eine demokratische, eine tolerante Gesellschaft zu schaffen. Und die Erinnerungsbestände, die diesem Zweck nicht unterstützen, die gilt es in der Tat zu bekämpfen. So zum Beispiel, wie es unheimlich wichtig war, in der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg die rassistischen Bestände, Erinnerungsbestände aus dem Dritten Reich zu bekämpfen. So ist es auch wichtig, sich zu überlegen, inwieweit die Erinnerungskultur der letzten Jahrzehnte uns jetzt in eine Lage versetzt, die Aufgaben zu meistern, die wir meistern müssen.
Wenn das so ist, gucken wir doch vielleicht mal auf die rechte Partei, die gerade im Deutschen Bundestag sitzt, AfD. Das ist eine Partei, deren Geschichtspolitik oder Erinnerungspolitik sich vor ein paar Jahren mal artikuliert hat in diesem hässlichen Wort des Vogelschisses, der die nationalsozialistische Zeit gewesen sein soll im Vergleich zu vielen anderen Jahrhunderten. Auf der anderen Seite, zumal in jüngerer Zeit, nimmt man eher wahr, dass die AfD sich auf diesem Feld profiliert, zu profilieren versucht, durch äußerste Treue mit dem Staat Israel beispielsweise. Wie erklären sich das ausgerechnet einer Partei, in deren Reihen auch Rechtsextremisten ihren Raum finden, ja gewissermaßen auf einer Ebene jedenfalls sowas wie die richtige Konsequenz aus dem Dritten Reich gezogen zu haben scheint?
Das ist ja eine gute Frage, was die richtige Konsequenz ist.
Und
ist
eine akzeptabel scheine, eine in der deutschen Öffentlichkeit akzeptable Konsequenz.
Meinerseits ist das natürlich strategisches Verhalten. Andererseits gibt es eine lange Tradition der merkwürdigen Identifizierung mit israelischer Politik und israelischer Militärpolitik. Das hatte auch in der Rechten eine relativ lange Tradition. Und dann kann man sicherlich noch die viele heiklere Frage stellen, ob denn zum Beispiel Israel wirklich eine ideale Erinnerungspolitik betreibt oder nicht und ob Holocaust-Erinnerung in Israel wirklich den Zwecken dient, wie gesagt, eine demokratische, tolerante Gesellschaft zu schaffen. Aber ich finde auch, diese Frage des Vogelschisses ist natürlich unheimlich provozierend, aber da wird eine Frage aufgeworfen, die tatsächlich auch für die deutsche Gesellschaft wichtig ist. Denn diese Frage der Relativierung unserer Erinnerungsbestände. Erinnerung muss sich immer neu erfinden. Erinnerung ist sehr dynamisch. Wir sind wahrscheinlich an einem Wendepunkt, weil sich die deutsche Gesellschaft geändert hat, weil sich die Medienlandschaft geändert hat, weil sich so viele Menschen mit anderen Hintergrund nach Deutschland gekommen sind, stellt sich jetzt wirklich die Frage, wie soll sich die Erinnerung aufstellen? Und da kann es durchaus sein, und es kann auch durchaus sehr nützlich sein, dass sich Erinnerung an Holocaust in gewisser Weise relativiert, in dem Sinne, dass eine Pluralisierung der deutschen Erinnerung stattfindet.
Können Sie das ein bisschen ausmalen, was Sie genau da jetzt mit Pluralisierung meinen?
Also ich finde, eine ganz, ganz wichtige Frage, die in vielen von diesen Diskussionen von oben her oft nicht bedacht wird, ist, es geht doch darum, die Menschen zu fragen. Es ist doch ganz wichtig, die Menschen zu fragen, welche Art Erinnerung denn sie für ihre Gruppen, ihre Gesellschaft, ihre Identität für wichtig und richtig halten. Und es ist vorstellbar, dass viele von den Menschen, die selber nach Deutschland emigriert sind oder deren Eltern oder Großeltern oder auch die, die noch kommen werden, ist es vorstellbar, dass viele von diesen Menschen sich mit Holocaust-Gedenken identifizieren werden. Ein Teil des Holocaust-Gedenken, ein Teil der Erfolgsgeschichte von Holocaust-Gedenken, dass ganz viele Menschen, die biografisch oder von ihrem Hintergrund keinen direkten Zusammenhang zu Holocaust-Erinnerung als Ereignis haben, sich damit identifizieren. Das kann auch in Zukunft passieren und das wäre auch positiv. Es kann aber genauso gut passieren, dass diese Menschen andere Erinnerungsbestände wählen, dass sie andere Ereignisse für zentral halten für ihre Identität, zum Beispiel Erinnerungen an Verbrechen, die ihnen selbst oder ihren Vorfahren widerfahren sind. Und für diese Menschen und diese Gruppen muss in einer demokratischen Gesellschaft wie Deutschland, muss in einem Einwanderungsland wie Deutschland Platz sein. Das heißt, es ist möglich, dass sich die Erinnerungslandschaft Deutschlands pluralisiert. Mehr Bestände, verschiedene Arten von Erinnerungsorten, die miteinander in Verbindung gesetzt werden, die verglichen werden, die kreativ eingesetzt werden. Und das heißt, es ist durchaus möglich und auch unter Umständen sehr positiv, dass eine gewisse Veränderung und Relativierung stattfindet.
Das klingt plausibel. Ich frage mich nur, beziehungsweise ich frage Sie, ob das nicht auch ein bisschen zu harmonisch klingt. Nehmen wir das Beispiel Documenta, ohne dass wir jetzt in die Einzelheiten da einsteigen können, nimmt man doch wahr, seit Eröffnung der Documenta Ende Juni, sogar schon seit den Monaten zuvor, im ersten Halbjahr dieses Jahres, dass darüber eben auch erbittert gestritten wird. Und die Grundidee ist gewesen der Documenta, dass ein Kollektiv von Kuratorinnen und Kuratoren aus Indonesien, das heißt aus einem ehemals kolonisierten Land, das Ruder übernimmt und im Herzen der ersten Welt eine andere Perspektive vorschlägt. Mhm. Es scheint, dass dieses Experiment für die Wahrnehmung der veröffentlichten Meinung in Deutschland gescheitert ist, weil von Anfang an und wie gesagt auch schon vorher Antisemitismusvorwürfe kursierten, die mindestens in einem Fall, andere sagen in vielen Fällen auch gedeckt sind, also wo einfach antisemitische Bildsprache vorgelegen hat und zu beklagen und dann eben auch zu bekämpfen gewesen ist. Auf der anderen Seite hat das KuratorInnen-Kollektiv zuletzt noch über Rassismus geklagt im Umgang mit ihnen. Also das scheint mir auf alles andere als auf harmonische Diskussionsverhältnisse hinzudeuten, das, was die Documenta jetzt ausgerichtet hat.
Also harmonisch sind Ablösungsprozesse nie. Also wenn es darum geht, loszulassen, wenn es auch darum geht, zu vergessen unter Umständen, dann ist natürlich das verbunden mit Diskussionen und mit Kämpfen. Es hat zwei Documentas gegeben, eine Documenta in Kassel und eine im Feuilleton. Und beide haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich finde es erstaunlich, also ich lebe nun im Ausland, ich habe die Documenta live nicht erlebt, aber ich finde es erstaunlich, wie unfähig sowohl die Kuratorinnen als auch die Direktion war, wenn es darum ging, in den Dialog einzusteigen und zu erklären, was denn da passiert ist und wieso diese Exponate ausgewählt worden sind und wie sie denn vielleicht auch ins richtige Licht gerückt werden könnten. Diese Dialogunfähigkeit ist erstaunlich, aber vielleicht auch nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Menschen wirklich auch aus anderen Kulturkontexten kommen, mit einer ganz anderen Organisationsstruktur an diese Aufgabe herangegangen sind, als es normalerweise üblich ist, glaube ich. Andererseits hat das Feuilleton doch einen klaren Stab gebrochen hier, teilweise verständlich, teilweise vielleicht auch etwas verfrüht. Aber ich muss zugeben, dass ich diese Diskussion eigentlich nicht als so negativ empfunden habe. Mit viel Leidenschaft ist sie geführt worden. Sie hat, ich glaube, vielen Leuten bewusst gemacht, dass Antisemitismus ein großes Problem ist, zu dem wir Stellung beziehen müssen, wo es darum geht, Definitionen zu schaffen, wo es verschiedene Definitionen gibt, auch offizielle Definitionen, die zum Teil problematisch sind.
Wollen Sie das konkretisieren? Also was für offizielle Definitionen sind problematisch? Ich vermute jetzt mal, also jedenfalls mir sind vor allem zwei im politischen Raum geläufig, die sogenannte IRA-Definition, genau, die sogenannte JDA-Stellungnahme. Also die erste Definition ist eine Arbeitsdefinition, die von vielen Staaten zur Bekämpfung von Antisemitismus angenommen worden ist und die einen deutlichen Einschluss auch beinhaltet von israelbezogenem Antisemitismus. Und die zweite, die ich gerade genannt habe, die Jerusalem Declaration, ist, was israelbezogenen Antisemitismus angeht, etwas zurückhaltender. So würde ich das vielleicht mal in aller Grobheit zusammenfassen. Gibt es da aus der Sicht des Memory Studies Experten eine Stellungnahme?
Diese beiden Definitionen existieren und sie zeigen, dass Antisemitismus in unserem Kontext immer Teil der Erinnerungspolitik ist, immer politisch aufgeladen ist und es gibt keinen Konsens, was jetzt genau eine antisemitische Darstellung ist und was nicht. Es gibt also diese beiden Definitionen unterscheiden sich genau in dieser Frage, wie verhält es sich zwischen Antisemitismus und Israelkritik. Die IRA-Definition von 2016 ist die Definition, die der Erinnerungspolitik des Staates Israel in dem Sinne sehr nützlich ist, weil sie eine große Nähe konstruiert zwischen Israelkritik und Antisemitismus. Und in dem Sinne dem Staat Israel sehr gut nützt, um Kritik abzuwehren. Und das ist nicht verwunderlich. Wie gesagt, Erinnerungspolitik ist immer Politik. Weil aber viele Expertinnen im Bereich der Holocaust Studies zum Beispiel mit dieser Definition sehr unzufrieden sind, zum Beispiel auch deshalb, weil sie meinen, dass Israel Kritik nötig ist und legitim, deshalb haben sie 2020 eine alternative oder eine ergänzende Definition eingeführt, die klarer unterscheidet zwischen Antisemitismus einerseits, Hass gegenüber Juden prinzipiell als Juden und andererseits der Kritik, spezifischen Kritik von Israel, politischen Kritik zum Beispiel wegen der Menschenrechtsverletzung des Staates Israel. Wir arbeiten mit zwei Definitionen. Und in dem Sinne würde ich zum Beispiel sagen, dass die Expertinnenkommission, die jetzt
Der Dokumenta,
die jetzt also ihre Arbeit begonnen hat und die auch vor kurzem mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit getreten ist, sich dazu bekannt hat, dass sie mit der IRA-Definition arbeitet, da würde ich mehr Komplexität erwarten, dass man eben mit beiden Definitionen arbeitet und dass man dann auch vielleicht zu unterschiedlichen Konsequenzen, Schlussfolgerungen kommt.
Um diese beiden Antisemitismus-Definitionen wird natürlich auch erbittertst gerungen und gekämpft. Jetzt haben Sie gerade gesagt in einem anderen Zusammenhang, dass Debatten und Loslassen natürlich nicht harmlos sind, natürlich nicht schmerzfrei zu haben sind oder so. Und auf dem Feld der Erinnerungskämpfe im engeren Sinn jetzt mal, da benutzen Sie ein Wort wie Agonistic Memory. Das scheint mir auch auf Kämpfe hinzudeuten. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern. Also was in gewisser Weise aus Ihrer Sicht normal ist an Kampftemperatur oder an Auseinandersetzungswucht. Mhm.
Er ist ein Begriff, mit dem wir also als Forscherteam gearbeitet haben, in einem Forschungsprojekt EU gefördert, das heißt Unrest. Der Begriff der agonistischen Erinnerung lehnt sich an Chantal Mouffe.
Agonistisch kann man mit kämpfend übersetzen oder würden Sie es anders übersetzen?
Kann man sicherlich übersetzen mit einer Art Axiom, dass Erinnerungspolitik eben immer mit verschiedenen Positionen arbeitet, per Definition. Und diese Einsicht, diese Einsicht in die Unvermeidbarkeit der Interpretationskämpfe. Der ist kritisch gewendet gegen die Vorstellung, dass kollektive Erinnerung sich als Konsens leben lässt. Ja, also die Hoffnung war vielleicht mal in der Phase der Erfindung des Holocaust-Gedenkens, gerade in den 90er Jahren, in der Zeit der Institutionalisierung auf EU-Niveau, auf UN-Niveau, dann in der Festschreibung in der Stockholm Declaration von 2000, da war die Hoffnung, dass...
Können Sie die nochmal kurz aufrufen?
Die Stockholm Erklärung ist von 2000 ist tatsächlich die offizielle Einsetzung von Holocaust-Gedenken, selbstkritischem Holocaust-Gedenken, als ein Gedenken, in dem viele Staaten Europas, viele Staaten des Westens eine selbstkritische Erinnerung an diese Katastrophe für die eigene Erinnerung festschreiben und diese selbstkritische Wendung, auch den Kampf gegen Antisemitismus zum Beispiel, als zentrale Zukunftsaufgabe der Signaturstaaten definieren.
Also eigentlich ein Schlüsseldokument auch für die Globalisierung von Holocaust-Gedenken.
Genau, genau das. Und damit verbunden ist die Hoffnung, dass man einen Konsens schaffen kann, dass die Welt einen Konsens schaffen kann, der dann dabei hilft, die Utopie herzustellen einer Welt ohne Antisemitismus, hoffentlich auch einer Welt ohne Rassismus. Aber Erinnerung funktioniert sehr wahrscheinlich nicht über Konsens, weil Erinnerung auch immer ein schmutziges Geschäft ist. Erinnerung ist immer eben auch über Abgrenzung, über Positionierung, über Konkurrenz definiert. Und das will der Begriff des Agonistischen anerkennen. Dass also diese Hoffnung in dem Sinne unrealistisch war und dass wir damit leben müssen, dass Menschen in Fragen der kollektiven Erinnerung, weil es für unsere Identitäten so zentral ist und weil unsere Interessen halt nicht gleichgeordnet sind, dass es da immer auch zu kämpfen gibt zwischen rechts und links, die dann auch notwendig machen, dass zum Beispiel rechte Erinnerungsbestände wie die Erinnerungsbestände der AfD entschieden bekämpft werden. Die aber auch reflektieren, dass es unüberbrückbare Interessensunterschiede gibt, zum Beispiel zwischen dem reichen Norden und dem ärmeren Süden. Und dass diese verschiedenen Positionen sich immer über Erinnerung definieren und immer Erinnerung einsetzen. Diese Interessenskonflikte, die zeigen sich jetzt wie in einem Brennglas in der Documenta. Dass hier der Versuch gewagt worden ist, Menschen aus ganz verschiedenen Kulturkreisen zusammenzubringen, mit ihren Unterschieden, auch mit ihren sehr unterschiedlichen Erinnerungsstrategien. Und dass das nicht funktioniert hat beim ersten Mal, ist überhaupt nicht erstaunlich. Dass es hoffentlich beim nächsten Mal besser wird und dass da mehr Dialog und auch mehr expliziver Dialog stattfindet, das ist auch wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich fand die Diskussion überhaupt nicht so schlimm. Ich fand sie zum Teil auch sehr, sehr spannend und interessant. Ich hoffe mir nur mehr davon.
Kann man denn wirklich sagen, dass dieser Clash, der da passiert ist auf der Documenta, dass der tatsächlich daher kommt, dass die Kollektive, die entweder kuratiert haben oder aber auch Kunst ausgestellt haben, Kunst gefertigt haben, dass die aus anderen Weltregionen gekommen sind? Ist das tatsächlich der Grund? Denn, ich frage deshalb, weil zumindest höre ich oft den Satz in der Debatte, Antisemitismus ist Antisemitismus, egal wo. Und um dieses eine Beispiel vielleicht mal zu nehmen, das vielleicht das bekannteste ist, dieses Banner der Gruppe Taring Padi, das ganz gegen Anfang der Documenta zu sehen gewesen ist, das dann abgebaut wurde, auf dem zwei Motive drauf waren, die man recht eindeutig als antisemitisch brandmarken konnte. Davon kann man doch sagen, dass es eigentlich ortsunabhängig eine visuelle Hassrede ist.
Das ist richtig, das sehe ich auch so. Und gerade wenn es um bildliche Darstellung geht, dann ist das unheimlich schwer, bildliche Darstellung und bildliche Grausamkeiten diskursiv einzuholen. Wenn die Bilder im Umlauf sind, dann ist es sehr, sehr schwer, diese Bilder dann wieder diskursiv über Diskussionen einzufangen und durch Kommentare zum Beispiel ihrer Vorurteilsstrukturen zu berauben.
Noch buchstäblicher, man kann wirklich die Bilder selbst nicht mehr einfangen, weil sie die ganze Zeit digital kursieren. Und zwar, es fühlt sich so an, meistens von Antisemitismusbekämpfern verbreitet werden.
Richtig, da gibt es ganz merkwürdige Verwerfungen. Aber ich glaube, vielleicht zwei Punkte sind in diesem Kontext doch sehr wichtig. Einmal, die Bilder sind antisemitisch. Da gibt es keinen Zweifel dran. Genauso wie sich jetzt die Frage stellt, ob die Dokumentarfilme über den Widerstand der Palästinenser unter Umständen auch antisemitische Inhalte beinhalten. Die antisemitische Komponente ist klar sichtbar. Es stellt sich aber dann in der Diskussion auch die Frage, wie kann dieser Fehler, der da passiert ist, wie kann man sich dem annähern, wie kann man den verstehen? Und eine Annäherung ist zum Beispiel, dass die Menschen, die diese Ausstellung kuratiert haben, die Menschen, die diese Kunstwerke geschaffen haben, für die war die Frage des Antisemitismus einfach nicht präsent. In ihrer Erinnerungskultur finden sich andere Kämpfe, finden sich andere Prioritäten und die sind erstmal auch legitim. Das Unverständnis ist zum Teil wirklich auf Ignoranz zurückzuführen. Das heißt nicht, dass diese Bilder bleiben dürfen. Ja? Also die Geschichte dieser Kunstwerke zeigt ja auch, dass sie oft ausgestellt worden sind, sind auch im Westen auch ausgestellt worden. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass diese antisemitischen Bilder identifiziert worden sind. Und es ist auch wichtig festzuhalten, dass die Gefahr, die von diesen Bildern ausgeht, relativ ist. Also ich halte es für unwahrscheinlich, im Angesichts der zunehmend antisemitischen Gewalttaten zum Beispiel in Deutschland, die ja auch so stattfinden. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Bilder jetzt zu dieser Gefahr massiv beitragen. Es gibt offensichtlich viele andere Gründe für antisemitische Gewalttaten, die wir bekämpfen müssen. Also das Risiko hier, dass diese Bilder in die Öffentlichkeit jetzt in Deutschland entlassen worden sind, ist auch relativ gering. Ich glaube, das ist auch wichtig festzuhalten. Aber es ist eben ein Lernmoment. Es ist eine Möglichkeit, tatsächlich zu verstehen. Es gibt ganz viele Menschen, viele Kulturen in der Welt, die mit anderen Erinnerungen ihr Leben leben und gestalten und ausrichten. Und da können wir auch von lernen.
Ja, also die Dokumente so ein bisschen als Brennglas, haben Sie gesagt, ja, ne? Von Kämpfen, die nicht zuletzt Erinnerungskämpfe sind. Gut kompatibel mit Ihrem Wort vom agonistischen Gedächtnis, glaube ich. Jetzt haben Sie vorhin genannt, oder ich nenne jetzt mal ganz kurz noch den Namen Michael Rothberg, ein in Kalifornien sitzender, auch Erinnerungsforscher aus der Literaturwissenschaft kommend, und dessen Buch Multidirektionales Erinnern hat ebenfalls im vergangenen oder vorvergangenen Jahr in Deutschland für enorme Streitigkeiten gesorgt. Ich denke mir, in der akademischen Welt oder in Ihrem akademischen Feld eher ein alter Hut, eher ein etabliertes Buch, also dieses Buch unter dem Titel Multidirektionales Erinnern. Aber hier haben seine Grundthesen nochmal für Feuer gesorgt, kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Eine Grundthese, glaube ich, kann man sagen, des Ansatzes von Michael Rothberg ist, dass unterschiedliche Erinnerungen an unterschiedliche auch Katastrophengeschichten nicht selten in der Geschichte sich einfach berührt haben, miteinander zu tun hatten. Und eine andere These, dass beispielsweise Holocaust und Kolonialismus nicht in der Erinnerung, nicht komplett getrennt voneinander sind, sondern sich in der Erinnerung immer wieder auch berührt haben. Und eine andere Grundthese nach meinem Verständnis ist die Aufforderung, der Wunsch, der normative Satz, bitte solidarisch zu erinnern. Wie aber soll das funktionieren in einer Welt, die von Kämpfen geprägt ist?
Ja, vielleicht ist das eine Utopie und vielleicht ist es auch eine nicht so realistische Utopie. Es lassen sich verschiedene Ebenen trennen im Werk von Michael Rothberg. Und die Rezeption ist tatsächlich verblüffend, weil in der sehr international aufgestellten Welt der Memory Studies ist Michael Rothberg eine absolute Institution, einer der wichtigsten Bezugspunkte für unsere Arbeit. Und deshalb war das auch erstaunlich, nach Deutschland zu gucken und diese negative Rezeption wahrzunehmen, weil sich das überhaupt nicht mit der Rezeption deckt, die er in vielen anderen Teilen der Welt mit seiner Arbeit gehabt hat. Außerdem gibt es auch einen merkwürdigen Anachronismus, weil das Buch ist schon auf Englisch 2009 veröffentlicht worden. Inzwischen hat Michael ein zweites unheimlich wichtiges Buch veröffentlicht zum Thema, das in der Implicated Subject. Das heißt, wie sind Menschen in Verbrechen, die gleichzeitig stattfinden in ihrem Leben oder Verbrechen, die vor ihrem Leben stattgefunden haben, wie sind sie darin impliziert im Sinne, dass sie immer noch davon profitieren oder von Ungleichheit profitieren? Also wiederum eine unheimlich wichtige Frage und eine Frage, die uns genau im Moment beschäftigt, wenn wir eben über Ungleichheit in der Welt und auch über Postkolonialität reden. Aber in der Frage, in dieser Veröffentlichung aus 2009, ist erstmal eine Grundannahme die, dass Erinnerung immer über Vergleiche überhaupt erst entstehen kann. Und Michael zeigt in dem Buch die langsam sich entwickelnde Holocaust-Erinnerung bei vielen Menschen, bei vielen Intellektuellen in den Nachkriegsjahrzehnten, eben in der Auseinandersetzung, in dem Vergleichen, zum Teil auch in der Gleichsetzung mit Verbrechen gesehen worden ist, die in der Kolonialzeit liegen oder in der Ablösung der Kolonialzeit. Also es hat hier Verbindungen immer schon gegeben, Interpretationsverbindungen. Und die sind wahrscheinlich unvermeidbar. Deshalb ist es auch sehr schwierig, aus irgendeiner Perspektive eine klare Priorisierung oder vielleicht auch eine klare Hierarchisierung vorzunehmen. Die Gefahr, ich glaube, die Gefahr, die so Beobachter wie Michael Rothberg oder Dirk Moses sehen, wenn sie nach Deutschland blicken, das gilt auch für andere Beobachter, die Gefahr, die sie sehen, ist, dass diese Erinnerung, die dann doch so an so harte Linien einzieht, zu dem, was akzeptabel ist und was nicht, dass die unter Umständen nicht sehr demokratisch verfasst ist, dass hier gewisse dogmatische Linien eingezogen werden, die es dann schwieriger macht, für neue Generationen, für auch zum Beispiel Einwanderer mit anderen Interessenlagen sich einzubringen, die Teilhabe zu haben an der Gesellschaft, die sie haben wollen, zum Beispiel eben auch über Erinnerungspolitik.
Die Sache mit der Einwanderungsgesellschaft, die ist jetzt oft aufgekommen in unserem Gespräch. Sie haben aber noch schärfer formuliert, dass Erinnerungspolitik letzten Endes Politik ist. Das könnte bedeuten, dass Erinnerungspolitik zum einen ein relativ frei umkämpftes Feld ist, also keine richtigen Grenzen hat nach links oder rechts, sondern man sucht sich politisch was aus, was man will. Und zum anderen könnte es bedeuten, dass es auch mit anderen politischen Feldern noch verknüpft ist. Einwanderungspolitik mit Klimapolitik. Mhm. Ja. Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen, was es noch für Verbindungen zu anderen politischen Feldern durchaus auch geben könnte?
Erinnerung ist immer dabei. Es gibt nichts, wo Erinnerung keine Rolle spielt. Wir können ohne kollektive Erinnerung nicht leben. Wir müssen uns in der Zeit verankern und deshalb spielt es immer eine Rolle, eine sehr große politische Rolle. Zum Beispiel aufzugreifen, Erinnerungspolitik ist dann gerade auch eins der ganz wichtigen Felder, wo es darum geht, sich abzugrenzen von politischen Zielen, politischen Traditionen, die für ein Selbst, die Position, die man vertritt, nicht akzeptabel ist. Das gilt zum Beispiel für die Abgrenzung nach rechts. Und das ist auch der Grund, warum ich große Sympathie hege für die Überlegung, die Einzigartigkeit des Holocaustes weiterhin festzuschreiben, weil, glaube ich, die Protagonisten, die das tun, davon überzeugt sind, dass diese Einzigartigkeitsthese ein sehr nützliches Werkzeug sein kann bei der Bekämpfung rechter Ideologien, wie es zum Beispiel die AfD vertritt.
Und also, jetzt ist es so, dass das Bundeskulturministerium spätestens seit der Einsetzung der aktuellen Regierung beispielsweise die Rückgabe von kolonialem Raubgut im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat und das jetzt auch Schritt für Schritt ins Werk zu setzen scheint, muss man weiter kritisch beäugen, ob das auch wirklich ins Werk gesetzt wird. Tritt das in Konkurrenz zu dem Holocaust-Gedenken?
Man könnte ja auch den Zusammenhang zwischen diesen beiden Erinnerungsfeldern und Politikfeldern so konstruieren, dass man sagt, die Rückgabe als eine Art Reparation, als eine Art Wiedergutmachung ist eine Geste, die die positive Geste der Holocaust-Erinnerung, die ja auch eine Art Wiedergutmachung war, zum Teil auch monetär, aber ganz, ganz viel symbolisch, dass eigentlich diese Geste wiederholt wird. Dass also diese Politikfelder und Erinnerungsfelder sehr positiv miteinander korrelieren.
Ja, aber wenn wir jetzt für einen Moment mal in die Niederungen dieser echten Politik einsteigen, dann muss man sagen, dass das, was im Namen der Bundesregierung, namentlich von Ruprecht Polenz ausgehandelt worden ist, als Reparationsangebot für Namibia, als Nachfolgestaat der Herero und Nama, Opfer eines kolonialen Genozids Anfang des 20. Jahrhunderts. Das scheint eine Summe zu sein, die den Empfängern nicht so richtig gefällt. Also das heißt, da hat man es wieder zu tun mit einem politischen Kampf. Also ist das genug an Reparationen? Ist das genug auch im Vergleich an Reparationen?
Ich meine, diese Kämpfe sind dann auch, das sind Machtkämpfe. Und daher ist die Frage, wer hat wie viel Macht? Die Machtverhältnisse haben sich ja auch in der Geschichte zum Beispiel der Holocaust-Erinnerung sehr stark verschoben. Zum Beispiel hat Israel heute deutlich viel Macht über Erinnerungskämpfe, als das noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. So kann es auch hier sein, dass wir uns vielleicht am Anfang erst einer Wiedergutmachungsphase befinden, wo in der Zukunft vielleicht dann auch noch deutlich mehr zu erwarten ist. Was auch damit zu tun hat, wie sich dann die deutsche Gesellschaft zu diesen Verbrechen verhält und ob die deutsche Gesellschaft sich dieser Verbrechen als eigener Verbrechen annimmt. Das kann sein, das muss nicht sein. Zeit spielt hier auch eine große Rolle und es ist sicherlich nicht unerheblich, dass diese Verbrechen vor längerer Zeit stattgefunden haben. Das macht es vielleicht eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Habe ich Sie gerade unterbrochen bei dem Stichwort Klimapolitik?
Ja, denn das ist genau eine der erinnerungspolitischen Ziele, die jetzt anstehen. Und da haben wir eine Herausforderung, wenn wir die erinnerungspolitisch unterstützen wollen, wenn wir erinnerungspolitisch dazu beitragen wollen zu einer Lösung, dann müssen wir Erinnerung nochmal ganz anders denken. Denn wir müssten dann Erinnerung, wir müssten die Zeit umdrehen. Bisher war es doch immer so in der Erinnerungspolitik, es ist eine Katastrophe passiert. Im besten Fall haben wir uns an diese Katastrophe erinnert, um ähnliche Katastrophen in der Zukunft zu verhindern. Und das geht auch. Das geht in dem Sinne, dass man natürlich vergangene Verbrechen nicht ungeschehen machen kann, aber man kann versuchen, ähnliche Verbrechen in der Zukunft zu verhindern. Bei der Klimakrise geht das nicht. Ja? Also wenn die passiert, dann können wir nicht über Erinnerungskultur und Politik eine Lösung finden. Dann ist es zu spät. Also brauchen wir hier eine Erinnerungskultur, in der Zeit andersrum verläuft. Wir müssen uns jetzt an die Klimakatastrophe in ihrer ganzen katastrophalen Auswirkung erinnern, damit sie nicht passiert. Wir brauchen eine kontrafaktische Erinnerung an zukünftige Katastrophen, damit sie nicht stattfinden.
Das klingt nach Zeitmaschine.
Das ist auch so. Ja, also wenn Erinnerungspolitik hier beitragen kann, dann ist es zum Beispiel, indem wir die Narrative, die Ikonografien, die uns geholfen haben, mit vergangenen Katastrophen zurechtzukommen, die müssten wir jetzt einsetzen für Narrative, für eine Erinnerungskultur an die katastrophale Zukunft, damit wir sie nicht erleben.
Ja. Kämpfe um Gedächtnis und Erinnerung. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Wolf Kannsteiner.
Ich habe zu danken.